Herzlich willkommen zum Podcast zwischen Kopf und Kreide. Heute geht es nicht nur um Tools für Krisen und Konflikte, obwohl wir auch darüber sprechen, sondern es geht vor allem um Menschen dahinter, um Raphael Kirsch von Einfach Krisenfest. Wir haben über ganz, ganz viele persönliche Sachen gesprochen, zum Beispiel wie sein Werdegang war, wie es dazu kommen konnte, dass er in der Erzieherausbildung eine 4- hat und trotzdem ein so guter Pädagoge geworden ist, über Bier in den Pausen, über Humor, über Deeskalation, über Macht und Manipulation und Beziehungsarbeit, was ein Shitstorm mit der Methode der Ampel zu tun hat und über die Schule der Zukunft. Es ist ein sehr persönliches Gespräch und trotzdem gibt es ganz, ganz viele Tipps und Tricks für die Praxis. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich bin total neugierig.
Ja, ich bin auch neugierig. Erstmal freue ich mich, dass du Ja gesagt hast und dass du dir die Zeit
Klar.
nimmst, weil du bist ja auch viel unterwegs. Und ja, würde mich erstmal freuen, weil ich das immer frage am Anfang, wo du dich einordnen würdest zwischen Kopf und Kreide.
Kopf. Ganz klar, Kopf. Also erstens, weil ich kein Lehrer bin. Ich bin keine Lehrkraft. Ich habe von Unterrichten überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das bedeutet, Kreidestaub an den Händen zu haben und rissige Finger zu bekommen. Meine Frau weiß das, die ist Grundschullehrerin. Ich bin ein emotionaler Kopfmensch, das heißt mit dem Herzen bei den Kindern, im Herzen Konflikttrainer und bemüht, weniger Konflikte in pädagogischen Kontexten einziehen zu lassen. Und gleichzeitig braucht das ganz viel Planung und ganz viel Kopf und ganz viel Denken und ganz viel Wissen und Know-how. Ja, also wenn du mich fragst zwischen Kopf und Kreide, dann Kopf.
Und viele kennen dich vielleicht ja noch nicht. Wie würdest du deinen Beruf beschreiben, wenn dich jemand fragt, was machst du denn eigentlich?
Das ist super schwer. Es gibt so diese klassische Situation, dass man so einen Elevator-Pitch irgendwie vorbereitet hat, wenn man sich selbstständig macht. Das ist mir nie so wirklich gut gelungen, weil es einfach zu umfassend ist, was ich tue. Aber wenn ich es mal auf den Punkt bringen will, dann bin ich im Prinzip Referent. So, ich bin, auf Neudeutsch nennt man das wahrscheinlich Speaker. Ich gehe in Schulen, ich gehe in pädagogische Einrichtungen wie Kindergärten, zu Jugendhilfe, in Jugendämtern und versuche da mit all dem, was ich kann, was ich die letzten Jahre gelernt habe, einfach Menschen, die im pädagogischen Kontext mit anderen Menschen arbeiten, ihr Leben leichter zu machen, weil ich glaube, dass es viele Sachen gibt, die wir im Studium oder in der Ausbildung einfach nicht gelernt haben.
Wie war dein Weg hierher jetzt, bis jetzt?
In diesem Podcast, also ich habe einen Zoom-Link von dir gekriegt.
Genau, wie bist du hier in den Podcast reingekommen?
Dann da gab es eine ganz charmante Coco, die mich beim Kammer-Schulgespräch angequatscht hat und gesagt hat, wollen wir nicht einen Podcast aufnehmen? Und ich habe gesagt, ach nö, überhaupt nicht. Nein, also wie mein beruflicher Werdegang ist wahrscheinlich. Ne?
Das wäre ganz nett, ja.
Ich bin gelernter Erzieher. So, das ist mein Werdegang. Ich habe von Unterrichten keine Ahnung, habe ich schon durchblicken lassen. Ich wollte immer im Kindergarten. Boah, jetzt habe ich meinen AirPod weggeschmissen. Moment. Das schneiden wir nicht raus, das bleibt ganz sympathisch drin.
Das bleibt auf jeden Fall drin.
Ich wollte immer im Kindergarten arbeiten, weil ich gedacht habe, das ist irgendwie cool. Mir hat nur keiner verraten, dass Eltern dazu gehören. So, und ja, ich saß so im Schneidersitz auf meinem, Jugendzimmerteppich und dachte, ach, mit Menschen arbeiten, mit Kindern ist ganz cool. Ich war selber mal ein Kind, ich bin gerade aktuell auch noch Mensch. Das kriege ich irgendwie hin. Dass da viel, viel mehr zugehört, als ich kann gut mit Menschen arbeiten. Das entwickelt man, glaube ich, oder ich habe das erst so im Laufe der letzten Jahre entwickelt. So das Verständnis dafür, warum ich mich eigentlich für diesen Beruf entschieden habe. Ich bin dann nicht im Kindergarten gelandet, sondern als Mitarbeiter in der geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrie. Bin über den Zivildienst da reingeschrappt mit der Idee, boah, ich gucke mir das mal an. Hatte mega Schiss vor meinem ersten pädagogischen Tag da. Habe mir das so ein bisschen wie Shutter Island vorgestellt. So lange gekachelte Flure und Blutabdrücke und so an den Wänden und große Bären im weißen Kittel mit so einer Spritze im Anschlag. Nur Menschen, die dich umbringen wollen. So ist es natürlich nicht. Es ist ein wunderschöner Ort und jeder, der da mal hin darf, hin sollte oder schon irgendwelche Erfahrungen gemacht hat, der kann das dann bestätigen. Also es ist wirklich ein toller Ort, wo man gut arbeiten kann. Und in dem Kontext habe ich alles das gelernt, was es braucht, wenn du mit Menschen am Limit arbeiten möchtest. Wenn du mit Menschen arbeiten willst, die lebensmüde geworden sind, die hoch verzweifelt sind oder die einfach durch Krankheit bedingt in psychische, ich will es mal nett ausdrücken, so Schieflage geraten sind, die irgendetwas für sich tun müssen. Und wenn die keine Hilfe bekommen und wenn die keinen adäquaten Ansprechpartner haben und wenn die niemanden haben, der weiß, wie das jetzt gerade in dieser akuten Situation zu handeln ist, dann geht das in der Regel schlecht aus. Das heißt, in dem Kontext durfte ich ganz, ganz viel Know-how und Strategien lernen, von denen jetzt, denke ich, viele Lehrkräfte profitieren dürfen. Das Wichtigste für mich war aber, was ich über mich selber gelernt habe.
Und war das dann so ein Prozess Learning by Doing oder gab es eine Begleitung dazu, eine professionelle oder?
Also, ja, natürlich gibt es eine professionelle Begleitung. Du wirst ja da angeleitet. Du hast wie in jedem guten pädagogischen Bereich deinen Anleiter, deine Anleiterin, die dich dann ein bisschen an die Hand nimmt. Im Grunde war das bei mir aber schon so ein Vorfühlen und ein sehr schnell Zuhause fühlen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in diesem Arbeitsbereich, in dem ja die Phasen zwischen Adrenalin hoch und tiefer Entspannung in ruhigen Gesprächen sehr, sehr groß ist, sehr, sehr schwankend. Kein Tag ist gleich. Du weißt heute nicht, was morgen passiert. Du weißt nicht, was in den nächsten 5 Minuten passiert. So, das macht es einfach irre aufregend. Von daher konnte ich mich da sehr wohl fühlen, weil das so meinem Naturell entspricht. Und habe mich auch durch die Unterstützung von vielen Menschen, die mich da begleitet haben, rantasten dürfen. So, viele Fehler gemacht. Ich war in vielen Situationen nicht gut. Ich war auch übergriffig ist das falsche Wort, aber ich wollte manchmal zu viel. Ich habe manchmal so meine eigene Realität auf Menschen projiziert und habe gedacht, so jetzt, ich weiß schon, was dir hilft. Ich mache das jetzt einfach. Und dann hast du da einen Schlag von Menschen, die da auch arbeiten, die alle ähnlich ticken wie du, die dich nicht vor versammelter Mannschaft runtermachen oder sagen, was ist denn hier los, sondern die dich liebevoll beiseite nehmen und dir an der richtigen Stelle ein Feedback geben und sagen, pass auf, guck mal nächstes Mal, mach mal da, so guck mal hier, schau mal ein bisschen auf dich und deine Art und Weise. Und das war ein nicht immer schöner Prozess. Viel
Glaube ich.
Schmerz, viel Ego-Kratzen hat mich aber, ich glaube, zu einem besseren Menschen gemacht.
Und was würdest du sagen, mit welcher Annahme bist du dann damals in diese Arbeit reingegangen, wo du heute sagen würdest, das war eine falsche Annahme?
Ich glaube, es gibt gar keine generelle Annahme, mit der ich da falsch reingegangen bin. Also wenn es etwas gibt, was ich heute anders machen würde, dann würde ich behutsamer da reingehen. Ich bin so ein Mensch, ich bin im Kinderzirkus groß geworden, habe jongliert und Zauberei gemacht und habe immer versucht, mit meiner Art und Weise, wie ich bin, Menschen zu begeistern. So. Und wenn du nie reflektiert hast, ob das gut ist, was du tust, oder ob das, was du tust, auch in anderen Kontexten hilfreich wäre, dann habe ich zumindest für mich gemerkt, dass ich da schnell an meine Grenzen gekommen bin. Und da braucht es dann einfach die Reflexion von außen. Ja.
Hast du in der Zeit auch selber zum Beispiel Supervision, kollegiale Fallberatung, auch Therapie oder so, hast du dich da auch mit dir auseinandergesetzt, weil du hast gesagt, du hast sehr, sehr viel über dich gelernt? Oder fand das dann dort im Gespräch mit deinen KollegInnen statt?
Also Therapie habe ich nicht gemacht, wobei ich denke, geschadet hätte es nicht. Ist bestimmt total hilfreich. Also ich weiß, dass das mittlerweile sehr hilfreich ist. So. In der Psychiatrie, zumindest in den Arbeitsfeldern, in denen ich gearbeitet habe, ist es fast unmöglich, nicht irgendwie an seinen eigenen Baustellen mal ein bisschen rumzudoktern. Weil du einfach in der permanenten Konfrontation mit allem bist, was die menschliche Psyche so hergibt und du unweigerlich immer deine eigenen Rückschlüsse ziehst. Also du wirst, wenn du Lust darauf hast, zu einem richtig guten und reflektierten Menschen, du machst Selbsterfahrung an Stellen, wo niemand Selbsterfahrung draufschreibt. Was toll ist in diesem Bereich, und das ist etwas, was ich mir für Schule zum Beispiel extrem wünschen würde, ist mindestens einmal im Monat ist Supervision Pflicht. So, du setzt dich dann auseinander und du bekommst Feedback und du durcharbeitest Prozesse, durchlebst Haltung und alles das.
Gab es einen Moment, wo du so richtig vielleicht selbst auch eskaliert bist, wo du im Nachgang aber sagen würdest, da habe ich am meisten eigentlich auch über mich selbst gelernt?
Ja, ja, ziemlich am Anfang, noch im Zivildienst. Oder war das später? Nee, es war später. Ich bin dann von Lüdenscheid aus in eine andere Kinder- und Jugendpsychiatrie gewechselt, hier nach NRW. Und da gab es einen Jugendlichen, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, ich habe ihn aber noch ganz bildlich vor Augen, der hat das richtig gut geschafft, Menschen zu lesen. Der wusste ganz genau, was er sagen muss, um andere Menschen wütend machen zu können, in die Verzweiflung zu bringen, ja, so Abstoßungsreaktionen auch zu provozieren. Und der hat das wirklich geschafft, dass ich ziemlich am Anfang meiner Karriere einmal nicht Herr der Lage war und den wüst beschimpft habe und alles das getan habe, was heute Lehrkräfte tun, wenn sie verzweifelt sind und keine Handlungsstrategien haben. Dann kommt ja sowas wie, und ich zähle bis drei, und was soll das hier? Und ich schmeiß dich raus, du gehst zur Schulleitung. Alles das ist ja im Prinzip ja nur ein Ausdruck von Hilflosigkeit und von Mangel an Alternativen. Was kann ich denn besser tun? Dadurch, dass ich das aber selber erlebt habe und weiß, wie sich das anfühlt, habe ich eine gute Idee, wie ich dafür jetzt hilfreich für andere sein kann.
Und hat die ganze Zeit dann, würdest du sagen, so dein Weltbild auch verändert?
Ja, an vielen Stellen, an ganz vielen Stellen. Ich bin mir nur unsicher, inwieweit das hilfreich ist, wenn ich das für andere aufmache, wie sich mein Weltbild verändert hat. Und also vielleicht, wenn ich etwas ganz vorsichtig, wirklich mit ganz viel Wertschätzung für alle Menschen einmal aufmachen darf. Ich habe in diesen 15 Jahren Kinder- und Jugendpsychiatrie auch nebenbei noch für Jugendämter gearbeitet, für den Ennepe-Ruhr-Kreis und habe da zum Beispiel Kinder in Obhutnahmen gemacht. Und war in Familien und habe da als sozialpädagogische Familienhilfe versucht, irgendwie in Systemen zu rühren und versucht, mit Eltern zu arbeiten, die wenig reflexionsbereit sind, bildungsfern sind, bei denen aber mein Auftrag war, lass uns mal gemeinsam arbeiten, lass uns mal Ressourcen entwickeln, damit ihr eure Kinder behalten könnt und ich die nicht mitnehme. Das war das einzige Ziel, was die hatten. Und ich merke, dass das manchmal, also das waren 4 Jahre meines Lebens, die ich in Familien war, die nie wollten. Also ich habe in Familien gearbeitet, wo ich mehr wollte als alle Beteiligten. Ich habe in Familien gearbeitet, wo sich auf Hartz IV oder heute Bürgergeld ausruhen, tatsächlich eine spannende Charaktereigenschaft war, mit der geprahlt wurde. Wo das Leid der Kinder, die Not der Kinder, nach hinten gestellt wurden. Die Bedürfnisse der Kinder nach hinten gestellt wurden, weil die Packung Kippen am nächsten Tag wichtiger war. Wo Essen besorgen für Kinder aufgrund der finanziellen Situation nicht mehr möglich war. Dann bekommt man Lebensmittelgutscheine. Also ich bin dann mit diesen Menschen dahin gefahren, habe Lebensmittelgutscheine beim Arbeitsamt besorgt, habe die zu Hause abgeliefert und ich wusste ganz genau, wenn ich die jetzt rauslasse, dann holen die kein Essen damit, sondern die umgehen diese Schleife. Du kannst mit diesen Lebensmittelgutscheinen für gewöhnlich nur Lebensmittel kaufen. So. Was haben die gemacht? Nicht alle, einige. So. Wo mich das geprägt hat an den Stellen, ne? Das ist wichtig. Die sind dann zum Aldi, zum Lidl, zu irgendeinem Discounter gegangen, haben sich für 75 Euro, was die Lebensmittelgutscheine hergaben, Wasser gekauft. Sind aus dem Laden rausgegangen mit zwei vollen Einkaufswagen Wasser. Haben das ausgeschüttet, das Pfand
Ich
eingelöst.
ahne ja genau, ja.
Ja, und haben sich dann irgendwie eine Pulle Korn geholt, Kippen und die Kinder hatten immer noch nichts zu fressen. So, das hat mich insofern geprägt, dass ich weiß, wie es sich anfühlt, gegen Widerstände zu arbeiten, dass ich weiß, dass es einen kleinen Teil, wirklich einen kleinen Teil von Menschen gibt, die wirklich nicht gut sein wollen für Kinder, die nicht sehen können, dass sie für ihre Kinder gut sein müssen, die am Rande ihrer eigenen Bedürfnisse leben und die sich dann auch noch auf dem ausruhen, was es an Bett gibt. So, und das hat mich insofern extrem wütend gemacht, weil ich weiß, dass es so viele Menschen gibt. Ich komme selber aus einem Hartz-IV-Haushalt, weil ich weiß, dass es so viele Menschen gibt, die Hilfe brauchen und keine Hilfe bekommen, weil es Menschen gibt, die Ressourcen nicht anerkennen oder annehmen können oder wollen. So. Und das hat mich extrem geprägt, dass ich heute mit einem bestimmten Elterntypen auch erst schwer zusammenarbeiten konnte. Heute habe ich noch eine bessere Idee davon. Und ich möchte noch mal betonen, das ist ein so kleiner Teil unserer Gesellschaft, denn die meisten Menschen, die irgendwelche Gelder, Unterstützungen kassieren oder so, die brauchen das und die sind dankbar bis zum geht nicht mehr, wie meine Mama damals so. Und das ist alles in Ordnung. Aber das hat mich enorm geprägt.
Und wie bist du dann damit umgegangen? Also, ich frage mich dann, inwiefern kann man da auch eingreifen, ne? Also, inwiefern kann man da überhaupt diese Menschen abholen? Und wie geht man dann damit um, wenn es nicht funktioniert, weißt du?
Ja, Ich hatte nur eine einzige Idee und das war hinschmeißen. Also
Okay.
meine Idee war, ich musste die Arbeit fürs Jugendamt für meinen eigenen Seelenfrieden einstellen, weil ich immer mehr wollte als alle Beteiligten. Und wenn du gegen Widerstände arbeitest, ist es das Schlimmste, was du tun kannst. Und wenn du dann auch noch siehst, dass es auf der anderen Seite so viel Leid gibt, also da macht man sich gar kein Bild davon, was ich alles in den letzten 20 Jahren erlebt habe und gesehen habe. 2 Jahre Kinder- und Jugendpsychiatrie, du hast mal alles gesehen. Aber 4 Jahre Jugendamt und in Obhutnahmen, das macht was. Messi-Wohnung, 75 Quadratmeter, 12 Tonnen Müll, 3 Kinder, die noch nie auf festem Boden standen, 4 Matratzen für 6 Personen. Und die Kinder willst du da rausholen und die sagen, aber ich fühle mich hier wohl. Ich will bei Mama bleiben. Ich hab das nicht mehr ausgehalten, weil ich das nicht verändern konnte, so viel ich getan habe. Und habe mich dann mit den Impulsen irgendwann auf den Weg gemacht, dafür dann wieder in der Psychiatrie besser zu sein für die Menschen, die dann da sind. Also mit jedem Scheitern, was ich erlebt habe, wurde ich irgendwie nur noch besser und klarer in meiner Haltung. Konflikte sind klarer geworden dadurch. Psychiatrie wurde besser und dann hinten raus über einen kleinen Weg, ja, diese Umweg, die Selbstständigkeit und dann für Lehrkräfte irgendwas auf die Beine stellen.
Das heißt, du hast auch nie dann in der Situation, wo du gesagt hast, ich lasse das jetzt hinter mir, dann nochmal auch mit dir selbst gehadert, sondern hast dann gesagt, ich kann das auch nicht leisten und deswegen gehe ich einen anderen Weg.
Ich bin ein Mensch, der unglaublich viel mit sich selber hadert. Also vielleicht sieht es nach außen gar nicht so aus. Wenn du mich beobachtest oder wenn andere mich beobachten, dann kommen so Sachen wie, boah, das ist irre, wie du auf diesen Bühnen stehst und wie du irgendwie 2000 Menschen in einem Kino irgendwas beibringen kannst. Die gehen nach 2 Stunden raus und haben die beste Zeit ihres Lebens gehabt und wünschen sich, so soll Fortbildung sein und so müssen Menschen immer grundsätzlich mit Kindern arbeiten. Wenn ich auf Instagram oder Social Media oder in meinem eigenen Podcast irgendwie rumperforme, dann wird das vielleicht gar nicht so deutlich, aber ich hadere unfassbar doll mit mir selber. Ich zweifle jeden Tag an mir. Ich zweifle jeden Tag an der Arbeit, die ich tue und an der Wirksamkeit, die ich tue, die ich habe. Und bin, glaube ich, das wissen, also meine Freunde wissen das von mir, aber ich bin nach außen hin ein ganz, ganz stabiles Kerlchen und innerlich ein sehr unsicherer Mensch. Außer bei dem, was ich kann, da bin ich dann wieder sehr, sehr sicher.
Vielleicht eine große Frage dann daran an, aber ich stelle sie einfach mal. Was
Mach
würdest du
mal.
dann, was würdest du dann denken, was Pädagogik überhaupt leisten kann?
Ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, wo wir unsere Prioritäten hin verschieben wollen. Pädagogik an sich kann wirklich ganz, ganz viel leisten, kann total berührend sein. Ich glaube aber, das funktioniert nur dann, wenn wir den Rahmen schaffen, in dem das möglich ist. Und das, was heute noch nicht gut gelungen ist in Schule, zum Beispiel in Schule, das ist in Kita nicht anders, das ist in Jugendhilfe auch nicht anders, ist einen Rahmen zu schaffen, in dem Menschen pädagogisch wertvoll gut arbeiten dürfen, weil die Prioritäten mittlerweile anders sind. Wenn ich ein plattes Beispiel nennen darf, dann wäre es, du musst verstehen, dass Beziehungsarbeit auf Platz 1 gehört, egal wo du mit Menschen arbeitest. Das muss einfach sein und dann muss es den Rahmen von einem System geben, dass Beziehungsarbeit möglich ist. Dass du es nicht irgendwo dazwischen quetschen musst oder dass Lehrkräfte zumindest das Gefühl für sich entwickeln, oh, Beziehungsarbeit ist sowas Anstrengendes, das hat sowas von Strategie, das muss ich jetzt auch noch in meinen Unterricht implementieren. Für viele bekommt ja dann der Begriff Beziehungsarbeit so einen Charakter von noch mehr Arbeit, noch mehr dazutun. Dann gibt es Menschen, die rennen zu Eduki und laden sich eine Unterrichtsreihe zum Thema Beziehungsarbeit runter. Oder versteht unter Beziehungsarbeit 15 Minuten Morgenkreis, wo wir über Freundschaft reden. So, ich will Eduki gar nicht schlecht machen, ne? Cool Plattform, coole Autoren, die da rumspuken, so. Ich wollte nur die Idee da einmal platzieren.
klar.
Das heißt, es braucht das Verständnis, dass wir Prioritäten neu sortieren dürfen. Und dann kann Pädagogik ganz, ganz viel. Weil der Humbug, der in vielen Kontexten ja passiert, entsteht ja daraus, dass wir einen Rahmen geschaffen haben, in dem das nicht möglich ist. Also, Top-Beispiel Nummer 1, Verhaltensampel in Unterricht. So. Der größte Shitstorm, den ich jemals auf Social Media erreicht habe, war, als ich vor 4 Jahren laut gesagt habe, wer die Ampel verwendet, hat Pädagogik nicht verstanden. Gab es ja richtig Ärger für, sind mir 2000 Leute entfolgt und 4 Seminare von Schulen sind storniert worden daraufhin.
Okay.
Fand ich ein krasses Statement.
Ja.
So, und gleichzeitig verstehe ich ja, woher solche Ideen und solche Methoden kommen. Denn sie kommen aus dem Mangel an anderen Möglichkeiten, mit Kindern wertvoll arbeiten zu können. Es entsteht aus dem Mangel, dass ich keine Zeit habe, richtig gut Beziehungsarbeit zu leisten, damit ich so einen Scheiß wie eine Ampel nicht brauche. So, und ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe ja selber einen Podcast kurz angeteasert, ne? Also jetzt habe ich noch eine Folge mal aufgenommen, wo ich mir ganz viel Mühe gegeben habe, mal so 5, 6, 7 Ideen rauszukramen, wie du Beziehungsgestaltung machen kannst in 10 Sekunden ohne Material. So, weil ich glaube, vielleicht müssen wir im Kleinen anfangen. Und dann kann Pädagogik ganz viel.
Und was würdest du sagen, 10 Sekunden? Was kann man da schaffen?
10 Sekunden. Das Einfachste, was du tun kannst, ist ein Lächeln. Wie viele Menschen gehen denn unfreundlich morgens zur Arbeit? Wie viele Leute gucken Kinder schon wirklich mit einem Grumpy Face an, sodass ich denke, da will ich auch nicht sein als Kind? Also vielleicht ist das Erste, was du tun kannst, geh doch mal ganz bewusst, und hier geht es um die bewusste Entscheidung, mit einem noch größeren Lächeln als sonst schon in die Schule. Ne, also wenn du zu den Menschen gehörst, die das per se für sich gut können und verstanden haben, dann kannst du es trotzdem noch besser machen. Du kannst es trotzdem noch größer und plakativer machen. Da hilft mir zum Beispiel so Bühnenerfahrung. Auf der Bühne sagt man, du musst alles 2 Drittel größer machen und offensichtlicher machen, damit dein Publikum es überhaupt mitkriegt, dass du es so meinst. So, und vielleicht hilft das ja. Noch ein 10-Sekunden-Gedanke. High Fives verteilen. Morgens in die Schule, Hand hoch und gucken, was passiert. Und du wirst erstaunt sein, was passiert. Und wenn du es noch cooler machen willst, dann machst du daraus deinen eigenen kleinen Move, den du mit Kindern einstudierst. Dann freuen die sich auf dich morgens. Dann machst du so den Zwei-Finger-High-Five oder irgendwie sowas. Kleinigkeiten. Ich liebe die Superkräfte-Röntgenbrille. Kennst du die? Gibt's auch nicht. Also nimm dir eine Sonnenbrille mit oder eine alte Brille von Mama oder was auch immer. Nimm die mit in den Unterricht, setz sie auf und sag, Kinder, ich habe heute die Superkräfte-Sonnenbrille dabei. Das ist eine Scannerbrille. Und die setze ich jetzt auf und dann scannen wir uns mal und dann sage ich dir deine Superkraft. Und es kann sein, dass
Schön,
die Brille eine
ja.
Superkraft entdeckt, die du noch gar nicht kennst. So, und dann gehst du nur rum und sagst jedem Kind ein Wort. Mut, Stärke, Achtsamkeit, Verlässlichkeit, Gutsein für andere, Fußballtorwart, irgendwie sowas, ne? So, das sind alles so Sachen, die brauchen keine Zeit, die machen aber den Unterschied.
Ja, warme Dusche fällt mir dazu auch noch ein, ne? So.
Ja, warme Dusche, klar, natürlich.
Ja. Inwiefern würdest du dann aber trotzdem sagen, dass Beziehungsarbeit, also inwiefern ist es dann ein Werkzeug, beziehungsweise vielleicht auch eine Form von Macht, Fragezeichen, Ausrufezeichen?
Naja, Macht hast du ja per se. So, also
Ja.
wir Pädagoginnen und Pädagogen haben per se Macht. So, was uns, glaube ich, hilft oder helfen sollte, ist, wie wir die Macht einzuschätzen wissen. So, ich mache immer dieses verrückte Beispiel. Ich wette, dass jeder und jeder von uns beiden und auch alle, die das hören, eine Lehrkraft haben, an die sie selber zurückdenken, die mal irgendwann so lapidar einen einzigen Satz gesagt hat, mit für sie vielleicht wenig Bedeutung, wenig Kontext. Und dieser Satz hat dich verändert. So. Ob das gut war oder schlecht, das weiß ich nicht. Ich wünsche dir, dass es gut war. Aber das Spannende daran ist, dass diese Lehrkraft diesen einen Satz gesagt hat, ohne wahrscheinlich groß irgendwie irgendwas damit bezwecken zu wollen. Und für dich war es ein riesengroßer Impact. Das heißt, wir müssen uns bewusst sein, dass wir diese Macht haben. Es geht nur darum, wie wir die einsetzen wollen. Und ich wünsche mir, dass wir sie mit einem ganz tollen Werkzeug, was es dann am Ende auch ist, Beziehungsarbeit einsetzen. Denn wenn ein gutes Werkzeug in machtvolle Hände gerät, die wissen, wie man mit dieser Macht umgeht, dann ist es das Beste, was passieren kann. Und hinten raus hast du ja dann wieder mehr Zeit für Unterricht. Für das, was Lehrkräfte eigentlich total gerne machen, wo das Herz dran liegt. Ich will nicht sagen, dass an Beziehungsarbeit nichts liegt und an Kindern nichts liegt, sondern viele Lehrkräfte haben ja natürlich für sich auch immer noch Prio 1, guten Unterricht machen zu wollen, was ich auch verstehen kann.
Wenn jetzt jemand sagen würde, aber beziehungsweise, wenn man das so, was weiß ich, plant oder sich solche Dinge dazu überlegt, ist dann ja auch eine Art von Manipulation. Was würdest du demjenigen antworten?
Wir manipulieren ja sowieso jeden Tag. Also die meisten Menschen, die sich, also wir machen in meinen Seminaren, ne, gibt es immer so einen klitzekleinen Block, wo wir ein bisschen über Sprache reden, was Sprache kann und wie vorsichtig und achtsam wir damit umgehen müssen. Wie wir aber auch mit der richtigen Form von Wortwahl zum Beispiel auch Menschen in die Zusammenarbeit bringen können. Hey, und das ist, am Ende ist das Manipulation. Ich kann jemandem sagen, pack mal die Trinkflasche vom Tisch. Oder ich kann sagen, pack mal die Trinkflasche vom Tisch, danke. Ja, das ist Manipulation, da müssen wir uns nichts vormachen. Und trotzdem hat es einen wunderbaren Impact und sorgt beim anderen ja nicht für ein negatives Gefühl, missbraucht zu werden über Sprache, sondern das macht ja Wertschätzung auf. Das bedeutet ja, ich traue dir zu, dass du diese Trinkflasche wegstellst, ohne dass ich dich kontrolliere, weil du ein cooler Typ bist. So. Und das ist Manipulation. Auch hier geht es wie bei Macht. Es geht nur darum, wie setze ich es ein und was will ich damit bezwecken? Und dann ist es vollkommen in Ordnung. Und die Menschen, die sich in meinen Seminaren am lautesten über Manipulation beschweren und dass sowas in Pädagogik nichts verloren haben, sind die, die sich morgens eine halbe Stunde vom Unterricht vorm Spiegel schminken. So, die haben dann immer was nicht verstanden.
Naja, und also für mich, was heißt Manipulation, ne? Also letztendlich kommt es ja auch darauf an, mit was für einer Haltung oder also was, wie du einfach überhaupt in diese Arbeit reingehst.
Ja, also du musst das Grundverständnis mitbringen,
Genau.
dass du gut sein willst damit.
Ja, genau. Ja.
Ja,
Und wie du
dann ist
einfach
das
auch.
alles in Ordnung.
Genau, wie du den Mensch auch an sich erstmal betrachtest, ne? Siehst du ihn als oder auch den oder SchülerInnen oder so, ne? Ist das jemand, der mit nicht auf Augenhöhe ist oder ist es jemand, der auf Augenhöhe ist, ne? Das, ja.
Ja, genau. Also deine grundsätzliche Haltung entscheidet ja sowieso, wie
Ja.
viele Konflikte du im Leben hast.
Ja. Jetzt würde ich ganz gerne nochmal einmal Richtung so Deeskalation gehen. Wo würdest du sagen, sollte man sich eher zurückhalten?
Also ich glaube, dass du mit dem Versuch, deeskalieren zu wollen, selten wirklich Schaden anrichten kannst. Du kannst höchstens an Mauern stoßen und nicht weiterkommen damit. Das kann passieren. Wo würde ich zögerlich sein? Nee, ich glaube, zögerlich wäre ich nie. Auch hier braucht es manchmal, glaube ich, das Verständnis, wie Deeskalation funktioniert. So, dann wird klar, an welche Grenzen das manchmal kommt. Also viele verstehen unter Deeskalation auch so eine Technik, die man lernt. Für viele sind Deeskalationstechniken sowas wie diese Ich-Botschaften oder ich würde mir wünschen, wenn Sachen so oder vielen Dank, dass Sie da sind und so weiter. Das, was aber wirklich Deeskalation ist, ist ja die Haltung, deeskalieren zu wollen. Und das ist schwer, weil diese Haltung zu erreichen, immer gut für einen Prozess sein zu wollen, geht selten mit unserem Ego und dem Anspruch, auch jemand mal sagen zu wollen, was hier Phase ist, überhaupt nicht konform. Also das allerbeste Beispiel ist, eine Mama platzt in deinen Unterricht und schreit dich vor versammelter Mannschaft an, mein Kind hat mir zu Hause erzählt, da wurde auf dem Schulhof geschlagen und sie haben nichts gemacht, was sind sie denn für eine schlechte Lehrerin? So, und genau in so einem Moment deeskalier mal. Mach das mal, wenn du richtig angepiekst wirst vom Ego. Weil jetzt bedeutet Deeskalation zu verstehen, dass der Prozess für das Kind wichtiger ist als der Moment mit den Eltern. Jetzt bedeutet das zu verstehen, dass es sinnvoller ist, den Schritt nach hinten zu machen, obwohl der nach vorne sich besser anfühlen würde. Ja, das heißt, Deeskalation und Ego gehen ganz selten miteinander konform. Weil wenn die Mama dich so anschreit, dann ist die wahrscheinlich natürlichste Reaktion, was fällt Ihnen ein? Also so reden Sie bitte nicht. Ich habe hier 29 Kinder vor der Klasse. Sie machen bitte einen Termin über das Sekretariat. So will ich das hier nie wieder erleben. Wir arbeiten hier professionell und so weiter und so weiter. Das ist die natürlichste Reaktion, die mir auch passieren könnte, by the way. Ne? Ich bin ja nicht besser als jeder andere. Spätestens bei meinen eigenen Kindern ist mein Expertenstatus für den Arsch. So. Aber das, was Deeskalation jetzt macht, ist zu verstehen, ich muss für diesen Prozess und für den Moment hilfreich sein. Wenn ich Konter gebe, gieße ich Öl ins Feuer und verhindere oder senke damit drastisch die Wahrscheinlichkeit, dass diese Mama runterfährt. Wenn du also willst, dass die runterfährt, musst du das Ego ausschalten und sowas sagen wie, boah, vielen herzlichen Dank, dass Sie damit direkt zu mir kommen. Das scheint Ihnen mega wichtig zu sein und das tut mir sehr, sehr leid, dass Sie damit jetzt gerade ein schlechtes Gefühl haben. Darf ich eben hier 29 Kindern eine Aufgabe geben und ich bin in 2 Minuten bei Ihnen? Das heißt nicht, dass ich viel Zeit habe. Das ist so die Alarmglocke, die bei allen jetzt wieder angeht, ne? So, das heißt nicht, dass ich viel Zeit habe, aber ich bin erstmal für Sie da. Und dann gucken wir, wie wir weitermachen. Einverstanden? Warten Sie kurz draußen, ich bin gleich bei Ihnen. So, das ist Deeskalation. Aber das ist schwer.
Ja, das ist super
Genau.
schwer, ne? Wenn man ja sofort erstmal in diesem Modus sofort reinkommt und da muss man ja erstmal dann einen Schritt zurückgehen, vielleicht ein, zweimal durchatmen oder bis drei zählen, um dann
Ja.
genau.
Also da hilft ja auch noch zu verstehen, was eigentlich so physiologisch bei uns passiert,
Ja.
warum uns das so antickt und warum die natürlichste Impulsreaktion selten die beste ist. Wenn du das alles mal durchdröselt hast, ich glaube, das wird so ein Podcast sprengen, ne? So
Ja,
Amygdala, Thalamus, Hypothalamus, Adrenalin,
ja.
Noradrenalin, sowas da alles passiert und Dopamin. Muss man jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber wichtig ist einfach, das ist ein Automatismus, der lostritt. Und wenn du es schaffst, diesen Automatismus zu überbrücken für nur eine Sekunde, dann kannst du hilfreich sein. Und das macht Deeskalation aber schwer. Das musst du üben, 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 üben. Das ist
Ja,
nichts, was man in
total.
einem Seminar kennenlernt.
Und wenn man dann vielleicht als, auch als Lehrkraft irgendwie neurodivergent ist oder so, dann hat man natürlich noch mal eine andere Baustelle, ne?
Ja, weiß ich gar nicht. Also, nee, ich glaube, die Baustelle ist nicht an, ist nicht, die ist nicht schwerer.
Ja.
Ja, doch, anders trifft es schon ganz gut. Aber das ist nicht automatisch schwerer dadurch, wenn man neurodivergent ist, sondern ich erlebe ja neurodivergente Menschen in dem ganzen Konstrukt Deeskalation und spontan reagieren und ressourcenorientiert, bedürfnisorientiert in diesem Moment, die erlebe ich ja manchmal sogar stärker als Menschen, die alles durchdenken und durchplanen.
Ja.
Also hier dickes Shoutout an alle neurodivergenten Menschen da draußen, die sich manchmal irgendwie schlecht fühlen oder im Kontext Schule denken, was habe ich hier verloren, weil um mich herum alle planen, alle Pläne ordnen, Strukturen, Laminiergeräte haben und zu Hause die Bücher in Regenbogenfarbe ordnen. Die machen das manchmal besser. Die machen das manchmal besser.
Ah, shit. Thema Humor.
Ja, ist nicht meins. Merk's ja.
Merke, ja, eben, genau. Und ich frage mich da auch nochmal, ist das so, ist das einfach, gehört das zu dir, seit du denken kannst, atmest, oder hast du dir das irgendwie antrainiert?
Das ist eine gute Mischung aus beidem. Ich bin immer schon ein kleiner, humorvoller Mensch gewesen. Wenn ich so Geschichten aus meiner Kindheit höre, dann sind das meistens Erzählungen von der Raphael war auf der Bühne. Der Raphael hat im Kindergarten das tapfere Schneiderlein gespielt in der Hauptrolle. Der Raphael hat zaubern gelernt, um andere Menschen irgendwie zu belustigen. Ich habe schon immer gerne Witze erzählt. Ich war ein super schlechter Schüler. Also, wenn ihr meine Realschulabschlusszeugnisse seht, ihr als Lehrkräfte schlagt alle die Hände in meinem Kopf zusammen, wie ich mich erdreisten kann, heute Lehrkräften was beibringen zu wollen. Vieren und Fünfen, sitzen bleiben, alles, das gehört zu meinem Lebenslauf dazu. Aber genauso Humor. Weil ich glaube und auch weiß, dass es zum Beispiel im Konfliktmanagement einfach das Humor ein Schlüssel ist. Das ist ein Kernskill, den du brauchst. Es ist die Fähigkeit, Gutes in Schlechtem sehen zu wollen. Also Humor ist natürlich immer subjektiv. Und gerade heutzutage über Social Media kannst du unter jedem Comedian lesen, finde ich lustig, könnte mich nass machen, wahnsinnig toller Typ. Und andere
Und
Menschen schreiben
gleichzeitig, ja.
drunter, ey, finde ich furchtbar, wie kann man den auf Bühnen stellen und so weiter. So ist es mit mir auch. Es gibt Menschen, die haben in meinen Seminaren die Zeit ihres Lebens und denken so, warum ist Fortbildung nicht immer so? Es gibt aber auch Menschen, die finden mich mit meiner Art und Weise abgrundtief scheiße und das finde ich auch in Ordnung. Und gleichzeitig darfst du nicht wegdiskutieren, dass Humor ein Kernskill ist, den du brauchst, wenn du Konflikte gut bearbeiten möchtest.
Und wenn jetzt jemand sagt, ich bin der humorloseste Mensch auf der Welt, was würdest du da sagen? Das sind zwei kleine Tricks, Tipps, die du geben könntest, um doch vielleicht ein bisschen Humor reinzubringen.
Also erstmal glaube ich, dass es keine humorlosen Menschen gibt. So, weil ich glaube, dass es immer etwas gibt, was dich zum Lachen bringt. So. Und wenn es etwas gibt, was dich zum Lachen bringt, dann hast du Humor. Punkt. Was es aber gibt, sind Menschen, die über Jahre zum Beispiel frustriert sind und keine Lust mehr haben, in einem Kontext, in dem sie frustriert wurden, noch humorvoll sein zu wollen. So, das verstehe ich total gut. Ich würde diesen Menschen total gerne raten, dann mach doch mal eine Fortbildung, die nichts mit Schule zu tun hat. Mach doch mal irgendwas out of the box. Mach mal einen Theaterworkshop. Geh mal Kanu fahren. Mach einen Fallschirmsprung. Irgendwas, wo du wieder das Gefühl hast, lebendig zu sein, wo du mal ein Lächeln aufs Gesicht kriegst, das nichts mit Pädagogik zu tun hat. Und vielleicht kann man da einen kleinen Funken entzünden, den man dann wieder in die Schule mitbringen kann. Und wenn du dazu nicht bereit bist, diesen Funken Humor wieder zu entzünden, ich glaube, dann darf ich an dieser Stelle liebevoll, wertschätzend und ehrlich für diese Menschen sagen, vielleicht brauchst du dann was anderes als Kinder. Wenn du ein grumpy Mensch bist, der kein Humor mehr empfindet, dann gehörst du nicht in die Arbeit mit Kindern. Und das dürften richtig viele Leute heute doof finden, was ich da sage.
Ja, oder man müsste sich dann vielleicht noch mal damit auseinandersetzen, wo das herkommt, wenn es mal da war, ne? Um das dann vielleicht zu lösen. Oder aber
Ja.
dann, wie du schon sagst, dann zu sagen, okay, dann Es funktioniert das einfach nicht.
Ja, und das meine ich ja tatsächlich im besten Sinne für die Menschen.
Ja.
So,
Naja,
also
für,
nicht,
ja,
nicht immer,
für
wenn ich
alle.
gegen etwas bin, heißt es, dass ich per se gegen alles bin, sondern wenn ich gegen etwas bin, bedeutet das, ich bin für was anderes. Und wenn ich sage, du gehörst dann nicht mehr in die Arbeit mit Kindern, dann gehörst du für dein eigenes Seelenheil und für den Moment, dass du wieder Freude für etwas empfindest, in den Surfcafé auf Mallorca. Oder du machst deinen eigenen kleinen Plotterladen auf oder weiß der Geier was, aber du tust wieder irgendwas, was dich erfüllt. Und dann kannst du ja zurückkommen, ist ja auch in Ordnung, ne?
Ja. Wenn es jetzt so du was dir wünschen könntest, die Lehrkräfteausbildung, die Schule der Zukunft, so wie du dir das absolut wünschst, also die perfekte Schule und die perfekte Lehrkräfteausbildung, wie sähe das aus?
Das ist super schwer in kurze Worte zu fassen, was mir sowieso heute nicht gut gelingt, merke ich gerade.
Nee.
Aber ich wünsche mir für die Lehrkräfteausbildung ein bisschen mehr Realität. Ich wünsche mir mehr Praxis. Ich wünsche mir auch für die Menschen, dass denen schon beigebracht wird, Unterrichten ist ein wichtiges Tool, aber nur eins. Eins, was für die in die Arbeit mit Menschen gehört. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass vielleicht maximal 50% der Wissensvermittlung, die du als Lehrkraft tätigst, dein Unterricht ist. Der Rest ist Beziehungsgestaltung. Also Kindern beizubringen, wie Beziehung funktioniert, wie Verlässlichkeit funktioniert, wie der Umgang mit anderen funktioniert, wie Kontext funktioniert, wie Gemeinschaft funktioniert. Ich glaube, es passiert so viel Bildung in Schule, die nicht auf einem Lehrplan steht. Und dafür brauchst du ein bisschen Wertschätzung. Und nicht nur Wertschätzung, sondern ich glaube, es braucht die Pflicht, das anerkennen zu müssen, dass das dazugehört, weil ich, und dann bin ich wieder in meiner Rolle als Krisen- und Konfliktpädagoge, ich glaube, dann hast du weniger Konflikte. Die meisten Konflikte, die wir in Schule gerade haben, entstehen aus einem Überanspruch, was Kinder leisten können und müssen. Aus einem falschen Verständnis von Bildung, was ist eigentlich Bildung, und aus so dämlichen I die Ideen, die wir nicht aus dem Kopf kriegen, wie Hausaufgaben. So, also wer zum Geier hat denn immer noch die Idee, dass das eine gute Sache ist, Hausaufgaben aufzugeben?
Sehr viele Menschen.
Ich weiß, dass das viele
Ja,
Menschen sind.
ich
Ich würde,
weiß.
also, also ist doch so paradox, weißt du, wir haben das doch schwarz auf weiß, dass das
Ja,
überhaupt
klar.
keinen Sinn macht.
Ja.
Und also, wenn ich mir etwas für Bildung wünschen dürfte, dann Lehrkraftausbildung, mehr Realität, mehr Praxis. Ich wünschte mir tatsächlich, auch hier bin ich sehr ehrlich, ich wünsche mir sowas wie ein Assessment Center. Guck mal, ob das wirklich dein Job ist. Guck
Ja,
mal, ob du
naja.
aushalten kannst, dass du für Kinder gut bist, auch wenn das bedeutet, dass die dir über Tische und Bänke gehen. Kriegst du das mit? Kannst du das aushalten? Kannst du Humor? Kannst du spontan sein? Vielleicht die provokante Frage, stell dir mal vor, dieses Assessment Center gäbe es. Hättest du das bestanden? Dürftest du Lehrkraft sein? Dürftest du Pädagoge sein? Das ist all das, was ich mir wünsche. Und dann wünsche ich mir einfach, dass wir ein bisschen mehr auf Wissenschaft hören. Also Bildung braucht ganz, ganz viel Wissenschaft. Das braucht tolle Menschen. Dickes Shoutout hier an Menschen wie Ferdinand Stebner, Aladin Elmar Falani, an all die, Stefan Rupana, an all die Menschen, die an vielen Stellen schon richtig innovativ sind und die das auch fundiert angehen. Und wenn wir wissen, wenn wir fundiertes Wissen haben, dann dürfen wir nicht aufgeben, so lange dafür zu kämpfen, dass das in Schule passiert. Kein Unterricht der Welt darf morgens um 7:50 Uhr anfangen. Never. So. Aber ich glaube, ich wünsche mir eigentlich die gleichen Sachen wie viele Lehrkräfte da draußen schon, wie viele Menschen, die in Pädagogik und in Bildung arbeiten. Es fehlt noch Mut, weil ich glaube, wir können lange warten, dass irgendwas von oben passiert. Und oben finde ich nicht immer schlecht, soll nicht Despektierliches haben. Es braucht dann einfach Menschen, die bereit sind, für sich im Kleinen den ersten Schritt zu gehen.
Genau, und da auch nochmal Shoutout an alle, die nicht ganz so öffentlich zum Beispiel auf
Ja.
Instagram oder, ne? Es gibt ja so viele tolle, liebe Grüße an
Ja.
meinen Prof auch, Christian Reintjes. Also, ne, es gibt
Grüße.
ja so viele Leute, die da so viel bewegen auch in der Wissenschaft zum Beispiel, dass aber manchmal vielleicht gar nicht so dann in die, ja, so öffentlich wird. Genau, ja.
Ja, genau.
Wenn man mit dir arbeiten möchte, wenn man dich kontaktieren möchte, wenn man Fragen hat, wenn man ganz viel wissen will, wo erreicht man dich am besten?
Ich glaube, der beste Kanal, um mich kennenzulernen, ist Instagram. Einfach krisenfest, einfach Punkt krisenfest. So heißt auch mein Unternehmen, was jetzt seit 12 Jahren irgendwie in der pädagogischen Welt rumspukt. Genau, wir geben Seminare an Schulen, wir halten Vorträge oder ich halte Vorträge. Das heißt, ihr dürft mich gerne einladen an eure Schule und dann machen wir nach einer ganz kurzen Zeit euren pädagogischen Alltag leichter, versprochen. Mit coolen Ideen aus einem ganz anderen Kontext, mit spannenden Methoden, die in Schule einfach wenig präsent sind. Es gibt meinen eigenen Podcast. Der heißt Ich eskaliere gleich. Ich finde den gut.
Ich finde den auch gut.
Dankeschön.
Bitteschön.
Dankeschön. Ja, ansonsten viele öffentliche Veranstaltungen. Für den VBE bin ich viel unterwegs, für GEW, für all die Gewerkschaften, die es so gibt. Auf meiner Homepage einfach krisenfest gibt es viele öffentliche Termine. Und nächstes Jahr zum Beispiel gibt es wieder ein paar coole Events. Letztes Jahr war ich auf Kinotour. War ich in 8 Kinos in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Mit Popcorn.
Mit Popcorn. Ja, ich denke, Fortbildung muss halt so sein.
Auf
Also,
jeden Fall.
niemand hat doch Bock auf eine gestaltete Mitte- und Postkartenreflexionsrunden. Niemand. Niemand, niemand mag gestaltete Mitten außer Religionslehrerin. So.
Ah.
nein, also Fortbildung muss halt anders sein. So, deswegen gibt es bei mir halt Fortbildung als Event. Und dann macht das auch Spaß und dann lernt man ganz viel. Also, das sind so die Kanäle, wo man mal ganz schnell auf uns zukommen kann.
Ich habe am Anfang haben wir ja auch drüber gesprochen, ne, ob man jetzt den Fokus auf Tipps und Tricks und so legt. Und es gab jetzt schon ein paar natürlich Tipps und Tricks, die du genannt hast, aber ich finde, da ist auch nochmal total toll, deinen Podcast anzuhören, weil da sind ja wirklich in kurzen, knappen Podcast-Folgen nochmal wirklich ganz, ganz viele tolle Tipps und Tricks drin. Und mir war es jetzt auch nochmal wichtig, dich ein bisschen mehr kennenzulernen. Ich hoffe, dass das geklappt hat.
Musst du dir noch irgendwas über mich wissen? Du wärst die Erste, die persönliche Fragen stellt in einem Podcast und ich war jetzt schon in vielen.
Ja, und ich habe den Eindruck gehabt, also ich habe ja schon so ein bisschen gebohrt auch, aber ich hatte den Eindruck, dass du das vielleicht gar nicht so gut fandst. Und
Doch,
dich
finde ich
ja,
super. Ja,
okay.
doch.
Also ich merkte auf jeden Fall, dass wenn es dann um das Fachliche ging, du da einfach dich sicherer gefühlt hast, glaube ich. Und da war ich so
Ja,
ein bisschen
das.
dann unsicher, darf ich jetzt noch ein bisschen weiter bohren oder sollte ich dich jetzt da mit dann in Ruhe lassen? So,
Du
weißt du?
darfst herzlich gerne bohren. Vielleicht bin ich einfach in den Sachen, wo es ums Fachliche geht, dann so sicher, weil das die üblichen Fragen sind, die alle
Ja.
fragen. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du nicht gefragt hast, Raphael, hast du mal 2 Tipps für Unterrichtsstörungen? So, ja, hätte ich. So, aber das haben
Ja,
alle anderen
klar.
auch gefragt. Also,
Das,
wenn du noch was wissen möchtest, frag.
also mich interessiert auf jeden Fall noch total, wie du den Mut gefunden hast, dieses Unternehmen auch so aufzubauen und zu sagen, ich mache das jetzt, wenn mir das so wichtig ist.
Guck mal, das ist spannend. Also, ich stammel jetzt ein bisschen rum, weil das einfach Fragen sind, die ich noch nie gehört habe. Also,
Ja,
danke dafür.
gerne.
Ich muss jetzt selber drüber nachdenken.
Du hast alle Zeit, aber eher nicht ganz, aber.
Ja, okay. Also, Mut aufgebracht. Also, wenn ich so ein bisschen zurückdenke an meine eigene Kindheit, meine eigene Jugend, schon ein bisschen angeteasert, ich war immer so ein freiheitsliebender Mensch. Alles, was Systeme sind, wo ich irgendwie machen muss, was andere mir vorschreiben, fand ich immer blöd. Und das ging mit Schule los. Ich habe Schule nie als etwas Schönes empfunden. Was ich schön empfunden habe, war die Zeit mit meinen Freunden auf dem Schulhof. Die Zeit, wenn wir eine Stunde blau gemacht haben und uns ein Bier am Kiosk geholt haben, so in der Oberstufe.
Aha.
So, bin ein ganz normaler Mensch wie alle anderen auch. Ich bin nicht der Einzige, der das gemacht hat. Ich habe Hausaufgaben nicht gemacht. Ich führe bis heute, glaube ich, in der Realschule am Hemberg in Iserlohn die Strichliste beim Mathelehrer an mit 65 vergessenen Hausaufgaben. Wobei das Wort,
65.
ja, weil, ja, wobei das Wort vergessen halt nicht stimmt. So.
Ja, klar. Ja, klar.
Ja. Also alles das, wo andere mir sagen, was ich tun muss und wo ich nicht das leben kann, von dem ich fest davon überzeugt bin, dass es gut in dieser Welt sein kann, fand ich immer blöd. Ich habe schon immer Musik gemacht, immer in Bands gespielt, auf Bühnen performt, in Rollen geschlüpft und all das hat mir immer ganz viel Energie gegeben und habe ich gedacht, okay, vielleicht ist das Berufsleben ja gar nicht so, dass man sich immer anpassen muss und für jemanden arbeiten muss. Vielleicht darf ich ja gucken, was kann ich gut? Wie kann man daraus irgendwas generieren? Wie kann ich damit im Best Case meinen Kopf ein bisschen über Wasser halten? Und bei mir kamen dann einfach zwei glückliche Faktoren hinzu, nämlich erstens, dass ich dieses Know-how an anderen Stellen lernen durfte, was jetzt anderen Leuten hilft. Und dass ich meine Frau kennengelernt habe, mit der ich jetzt schon seit 18 Jahren unterwegs bin. Und
Liebe Grüße.
liebe Grüße, ja. Das ist auch geil, ne? Also jeder weiß, dass ich eine Frau habe. Niemand hat die bisher gesehen. Das ist so ein
Sie
Geist. Die weigert sich auch
existiert.
strikt in Social Media zu kommen. Ist auch in Ordnung. So, die ist ja Grundschullehrerin. So, und das heißt, ich habe sie in ihrer Zeit des Referendariats mit begleitet. Ich war in der Psychiatrie, sie war im Referendariat. Und dann sitzt man abends als Pärchen auf dem Sofa und erzählt sich über seine Jobs und das Studium gerade. Und dann sagt sie, boah, ich habe gerade im Referendariat in einer Klasse so zwei Kinder, die machen das und das und ich verstehe es einfach nicht. Und ich habe gesagt, das ist doch ganz einfach, das ist das und das. Ah, okay, wie kommst du darauf? Ja, erkläre ich dir so, so und hier und da. Und dann habe ich einen Tipp gegeben und gesagt, mach doch mal morgen Folgendes, teaser mal die an und so. Habe ich also kleine Tipps gegeben, von denen ich weiß, dass sie in meinem Alltag das Standardhandwerkzeugs wären. Also jeder bei uns in der Psychiatrie hätte genau das Gleiche gemacht, ohne darüber nachzudenken, dass das eine gute Strategie ist, die in anderen Kontexten hilfreich sein kann. So, long story short, vieles von dem, was ich gesagt habe und was ich als Idee mitgegeben habe, hat so gut in ihrer Schule funktioniert, dass irgendwann die Schulleitung so große Ohren gekriegt hat und gesagt hat, Frau Kirsch, warum funktioniert denn bei Ihnen immer so viel und wie haben Sie denn das geschafft, das ASF mit den Eltern durchzukriegen? Wie haben Sie das hingekriegt, dass die zum Jugendamt gehen? Und hat sie gesagt, das war ich nicht, das war mein Mann. Datenschutz, alles cool, haben wir eingehalten. Wichtig an der Stelle. Schulleitung war begeistert, hat mich eingeladen und dann saß ich einfach nur 2 Stunden in einer Lehrerkonferenz und habe nur Rede und Antwort gestanden und habe nur gesagt, was ich tun würde. Habe von vornherein klargezogen, unterrichten, keine Ahnung, weiß ich nicht. Fand ich doof, ich finde Schule doof. Ich mag Lehrer grundsätzlich als Menschen, die positiv für andere Menschen sein wollen. Und dann habe ich da einfach nur erzählt, so wie jetzt gerade auch. Und das fanden alle so toll, dass ich einen Kuchen und 50 Euro gekriegt habe. So, und das war mein erstes Seminar. Das ist jetzt 12 Jahre her.
Na
Dann habe ich
klar.
das, die Schulleitung hat das dann in den Schulleiterkreis mitgenommen. Dann habe ich das in jeder Schule in der Umgebung gemacht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich erzähle überall das Gleiche. Es ist immer die gleiche Frage. Es sind immer dieselben 12 Strategien, die ich mitbringe. Dann mache ich mal was draus und biete das einfach mal an und guck mal, was passiert. Weil mehr als schiefgehen kann das ja nicht. Und habe das dann neben meiner Psychiatriekarriere aufgebaut, habe die Psychiatrie runtergefahren, mir die Selbstständigkeit ein bisschen nebenbei aufgebaut. Ich für meinen Teil hätte schon viel eher die Reißleine gezogen. Meine Frau ist ein sicherheitsliebender Mensch. Kinder waren unterwegs und alles das. Und sie hat gesagt, an dem Tag, an dem das hier geldmäßig so funktioniert, dass absehbar ist, dass wir uns damit gut über Wasser halten können, an dem Tag darfst du das. Und der kam schneller als gedacht. Und
Schön.
jetzt gibt es das Unternehmen und dann kam irgendwann einfach, ja, so in den letzten 4, 5 Jahren ist, glaube ich, alles ganz doll explodiert, nachdem ich dann nochmal mutiger war und so Sachen gemacht habe wie meine Fortbildungsformate, die wollen doch nur Aufmerksamkeit. Habe ich einfach eine große Halle gemietet, habe gedacht, ich mach's mal anders und mach mal Pyrotechnik und Popcorn und Eis und Pommes und Bock auf Fortbildung und habe dann so Menschen wie Saskia Nichtzieher, Liniert Kariert, angeschrieben und die haben gesagt, ja, ich komme, finde ich gut. Johannes Schröder, der Comedian, ne? Korrekturensohn. Dem habe ich aus einem Zug heraus eine wilde E-Mail geschrieben mit, hey, du kennst mich nicht, aber ich habe Folgendes vor, wie sieht's aus? Der hat mir zurückgeschrieben, geile Idee, hier ist meine Handynummer. Und
Stark.
dann so, und dieser Mut hat sich immer ausgezahlt und dann kamen dann irgendwann einfach so viele Anfragen durch die Sachen, die ich anders mache als vielleicht andere, dass dann irgendwann einfach klar war, jetzt brauche ich jemanden, der mich im Büro unterstützt. Und dann kam Silvia als meine ehemalige Psychiatriechefin noch dazu. Und dann wurde es irgendwie größer und schöner und bunter und anstrengender und mit TÜV-Zertifizierung jetzt allem. Ich weiß nicht, habe ich die Frage nach Mut beantwortet? Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch Leichtsinn.
Auf
Ich
Meier
glaube,
nicht.
der Mut kommt, um das nochmal zusammenzufassen, aus dem Blick aus, was kann ich gut und was kann ich nicht mehr aushalten.
Und
Und
das
dann
wäre
machen.
ja, genau, das wäre ja dann auch schön, wenn zum Beispiel SchülerInnen sowas, so ein Erlebnis auch mal hätten, ne? Also selbst, also es geht ja auch darum zu finden, was kann ich gut und sich da zu stärken und da Raum zu geben, um das auszuprobieren.
Ja, und das Blöde an Schule ist, ja, und hier ist wieder keine Kritik an die einzelne Lehrkraft, sondern wenn ich kritisiere, dann ist es immer das große Schiff Bildungssystem, ne?
Schön,
Was sich
dass du
viel
das
zu sch
immer doch dazu
es ist mir so
bringst.
wichtig, weil ich will nicht
Ja.
missverstanden werden.
Ja.
Das Blöde an Schule ist ja, dass es so viele Kinder gibt, die in Dingen gut sind, nach denen Schule nicht fragt.
Ja, genau. Ja.
So, das sind die wilden Chaoskinder und Chaos ist keine negative Beschreibung, sondern bedeutet Spontanität, Begeisterungsfähigkeit, Kommunikation, Geselligkeit, ressourcenorientiert im Moment, komisch denken, kreativ denken, alles das meine ich damit, ne? Es gibt doch Kinder, für die ist Schule nicht gemacht. Die sind gut, wenn du mit denen in den Wald gehst und sagst, bau mal einen Staudamm am Bach. dann kloppen die dann Staudamm hin und denen ist ja egal, wie die Hose danach aussieht. Es gibt Kinder, mit denen kannst du im Wald nicht Verstecken spielen, weil die so gut sind, die findest du nie wieder. Ja? Schule fragt aber nicht, wie gut kannst du einen Staudamm bauen.
Naja,
Schule
klar.
fragt nicht, wie schnell kannst du ressourcenorientiert eine Lösung für etwas Kreatives finden, die ungewöhnlich ist. So, da geht es um Planbarkeit, um Sicherheit, um unsere Strategien und all das. Von daher braucht es ganz, ganz viel, und das knüpft vielleicht nochmal an den Wunsch an, wie Bildung sich verändern darf. Es braucht auch das Verständnis, dass wir nicht alle Kinder abholen mit dem, was wir gerade haben.
Ja.
Vielleicht ist das Schönste, was mir passiert ist, meine Erzieherausbildung, beziehungsweise der Abschluss dieser Ausbildung. Ich habe in der Erzieherausbildung, ich fand die grottenschlecht, ich fand die absolut scheiße, hat mir
Okay,
keinen Spaß
okay.
gemacht. Hatte ein ähnliches Gefühl wie viele Lehrkräfte, die aus dem Studium rausgehen und denken, ich habe ein bisschen was gelernt, aber nicht das, was ich brauche. Ich kann jetzt auf 12 Seiten ein Bastelangebot planen. Ja? Also ähnlich wie die Lehrkräfte Unterrichtsvorbereitung schreiben können.
Ja.
So, aber das, was wichtig ist, es fehlt jetzt irgendwie.
Ja.
So, und wo wollte ich jetzt damit hin? Achso, das schönste Erlebnis. Und dann habe ich meine Erzieherausbildung wirklich nur dahin gerotzt, weil ich keinen Bock drauf hatte. Ich habe eine 4- gekriegt.
Okay.
Ich war 2009 Dortmunds schlechtester Erzieher. So.
Glückwunsch.
Danke. Das ist ein Titel, den ich heute mit Stolz trage. Das Spannende ist aber, dass ich diese 4- nicht verdient hatte. Das wäre locker
Okay.
eine 5 gewesen. Und damit wäre ich durchgefallen. Ich habe die 4- aber von einer Lehrerin bekommen und ich habe das nicht verstanden. So, ich habe die 4- bekommen und dachte, cool, voll nett. Danke, hätte ich nicht verdient, aber geil. So, damit bin ich jetzt Erzieher.
Ja.
Und
Hast
dann
du
habe
sie
ich
mal
die ja irgendwann,
gefragt?
ja,
Ja?
ich habe sie vor 3 Jahren
Ja.
wieder getroffen,
Okay, ja, okay,
weil ich
krass.
sie fortgebildet habe.
Ah, krass.
Ganz schräger Kontext.
Ja.
Und habe dann so gesagt, so, Sie wissen und ich weiß, dass ich damals diese 4- nicht verdient habe. Und sie sagte, also, dann habe ich gefragt, warum? Warum? Und sie sagte, ja, guck mal, deswegen.
Ja.
So, weil du da vorne stehst und andere Menschen begeisterst. Und weil du ganz viel kannst. Und ich wette, es gibt in jeder Klasse so zwei, drei Kinder, von denen du jetzt schon weißt, dass sie Schule immer hart haben werden. Dass sie wahrscheinlich in weiterführender Schule Deutsch 5, Englisch 5, Physik 5, mit Ach und Krach irgendwie, weil sie gut reden können, in Sprachen irgendwas reißen können und damit die zweite 5 ausgleichen. So, also Menschen, die immer kämpfen können, die aber in Bereichen so unfassbar gut sind, dass sie das Potenzial hätten, die Welt aus den Angeln zu heben. So. Und das braucht es ein bisschen. Und ich habe das erfahren dürfen. Deswegen kämpfe ich für die ein bisschen.
Voll schön. Dann danke ich dir, dass du dir die
Herzlich
Zeit
gerne.
genommen hast. Es war sehr, sehr schön. Ich könnte jetzt noch tausend andere Fragen stellen, aber das würde alles sprengen. Deswegen, sonst lade ich dich einfach nochmal zu einer zweiten Folge ein.
Ja, oder wir drehen das um, du kommst zu mir.
Oder so. Ich danke dir.
Herzlich gerne. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und wenn dir das Gespräch mit Raphael gefallen hat, dann schau doch gerne auch nochmal auf seiner Webseite vorbei. Denn dort hast du noch die Möglichkeit, bis Ende des Jahres dich für die Ausbildung zum zertifizierten Krisen- und Konfliktpädagogen anzumelden. Viel Spaß und tschüss!